Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Silvia Engels im Studio, herzlich willkommen. Hätte das offenbar betrügerische Verhalten des Finanzdienstleisters Wirecard den Aufsichtsbehörden und der Politik früher auffallen müssen? Daniel Bayal, grüner Bundestagsabgeordneter, sagte dazu nach einer Sondersitzung des Bundestagsfinanzausschusses.
Es gibt eindeutige Hinweise auf menschliche Fehler, auf systemische Defizite, aber ja auch auf politische Fehler an der Stelle. Und um das grundsätzlich aufzuarbeiten, bietet sich ein Untersuchungsausschuss an.
Und dieser Untersuchungsausschuss wird kommen, das steht seit heute fest, denn schon vor den Grünen hatten sich FDP, Linke und AfD dafür ausgesprochen. Wir berichten und sprechen mit Gerhard Schick, Grünenpolitiker und Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende, der sich für einen transparenten Umbau des Finanzwesens einsetzt. Außerdem in dieser Stunde Licht und Schatten. In Deutschland ist im August die Arbeitslosigkeit gestiegen, doch die Regierung sieht Licht am Ende des Tunnels. Schwarz und Weiß, US-Präsident Trump besucht die Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin. Die Stadt kommt ja nach Polizeigewalt und Antirassismusprotesten nicht zur Ruhe. Friedlich und gewalttätig. Nach den zeitweise eskalierenden Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin vom Wochenende wird über Konsequenzen diskutiert. Und klein und groß. In Belarus will die Opposition eine neue Partei gründen, um Präsident Lukaschenko unter Druck zu setzen. Es ist der größte Finanzskandal in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Frühjahr flog auf, dass der DAX-Konzern Wirecard jahrelang seine Bilanzen gefälscht hatte. Insgesamt 1,9 Milliarden Euro, die auf Konten des Finanzdienstleisters in Asien liegen sollten, sind nicht auffindbar. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Sie geht von gewerbsmäßigem Bandenbetrug aus. Der ehemalige Wirecard-Chef wurde verhaftet, der Ex-Finanzchef ist auf der Flucht. Schon Jahre vor der Pleite von Wirecard hatte es immer wieder Warnungen von Medien und Prüfern vor Betrug bei dieser Firma gegeben. Doch die Aufsichtsbehörden und Politiker fassten nicht nach. Nun also ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, Theo Gers.
Nun geht alles ganz schnell. Nächste Woche soll der Untersuchungsausschuss zum milliardenschweren Wirecard-Skandal eingesetzt werden. Denn am Mittag war es auch den Grünen zu viel geworden, so die Obfrau der Grünen, Lisa Paus.
Wir mussten feststellen, dass die Bundesregierung mauert. Wir mussten feststellen, dass niemand bereit war, unter den Beteiligten die Verantwortung dafür zu übernehmen. Wir mussten gleichzeitig feststellen, dass niemand in Deutschland sich verantwortlich oder zuständig fühlt für die Geldwäscheaufsicht eines DAX-Unternehmens.
Ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war heute eine verstörende Information aus der Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Die, da sind sich Politiker parteiübergreifend schon jetzt einig, bei der Wirecard AG weitgehend versagt oder die Falschen juristisch verfolgt hat. Jetzt kam heraus, BaFin-Beschäftigte haben in den letzten 1,5 Jahren mit keiner anderen Aktie so stark privat gehandelt wie mit Wirecard. Doch das ist nur ein Puzzlestück neben zahlreichen anderen, aus denen der Untersuchungsausschuss nun ein großes Bild zeichnen will. Hans Michelbach, CSU, ist nicht nur fassungslos über die Entscheidung vom Dezember 2018, als die BaFin Wirecard als Technologie und nicht als Finanzunternehmen einstufte. Die Folge, die BaFin fühlte sich dadurch nur für die unbedeutende Wirecard Bank zuständig, eine von 56 Konzerntöchtern, nicht aber für den Gesamtkonzern. Und als die Verdachtsmomente gegen den immer erdrückender wurden, setzte die BaFin zwar die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung für eine Sonderprüfung in Marsch, nur, so Hans Michelbach.
Die BaFin hat notwendiges Misstrauen gegenüber Wirecard vermissen lassen, was uns unverständlich ist, weil die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung keine Unterschlagungsprüfung anstellen kann, war das natürlich der sogenannte Schuss in den Ofen, vielleicht eine Alibi-Veranstaltung.
Genau das soll der Untersuchungsausschuss nun nicht werden. Florian Tonka, FDP, will sich dabei nicht nur dem Bundesfinanzminister vorknöpfen.
Denn das Bild, das sich uns präsentiert hat, ist eine Bundesregierung, die ausschließlich auf die Verantwortung anderer verweist. Und übrigens eine Regierung in Bayern, die im Keller sitzt und hofft, dass der ganze Sturm vorüberzieht, ohne dass jemand in Deutschland merkt, dass auch bayerische Behörden beteiligt gewesen sind.
Tonka spielt damit auf einen Vorgang von Anfang 2019 an. Damals gab es von der Financial Intelligence Unit, FIU, einer Spezialeinheit des deutschen Zolls, zwei sehr präzise Meldungen über den Verdacht auf Geldwäsche bei Wirecard. Diese Hinweise wurden in Bayern aber nicht weiter verfolgt, so Jens Zimmermann, SPD.
Diese viel gescholtene Einheit des Zolls hat 2019 offenbar die heiße Spur auf diesen Fall gehabt. Und das Ganze ist dann bei den bayerischen Strafverfolgungsbehörden versandet.
Fabio De Masi, Obmann der Linken, will deshalb auch Markus Söder vor den Untersuchungsausschuss zitieren. Umgekehrt scheint sicher, dass die Union sich auf Olaf Scholz einschließen dürfte. Dass dies für den frisch gekürten SPD-Kanzlerkandidaten ausgerechnet im Wahljahr zum Problem werden könnte, glaubt Jens Zimmermann, SPD, allerdings nicht. Der Untersuchungsausschuss soll im November mit seinen Befragungen beginnen.
Theo Geers berichtete. Zur Aufklärung des Wirecard-Skandals wird es einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben. Gerhard Schick war lange Jahre der Finanzexperte der Grünen im Bundestag. Ende 2018 schied er aus dem Parlament aus. Er ist nun Vorstand des gemeinnützigen Vereins Bürgerbewegung Finanzwende. Er setzt sich für ein transparentes Finanzsystem und stärkeren Kampf gegen Finanzkriminalität ein. Guten Abend, Herr Schick.
Guten Abend.
Ein Problem bei diesem Wirecard-Skandal scheint ja zu sein, dass sich niemand zuständig fühlte. An der Schnittstelle zwischen Bank, Tech-Konzern und Finanzdienstleister steht dieses Unternehmen. Keine Aufsichtsstelle fühlte sich zuständig, weder BaFin noch Zoll noch Strafbehörden. Sie fordern als Konsequenz nun eine bundesweite Aufsicht. Wie soll das aussehen?
Entscheidend ist, dass die Zuständigkeiten geklärt werden durch eine Neuordnung der Aufsicht. Das heißt, von den zersplitterten Zuständigkeiten, zum Beispiel beim Geldwäscheaufsichtsthema, wo es ja zwischen der Finanzaufsicht des Bundes und der niederbayerischen Bezirksregierung nicht klar war, wer eigentlich für Wirecard zuständig ist, braucht man in Zukunft eine klare Zuordnung der Zuständigkeit bei der Bundesbehörde BaFin, damit es da eben keine Lücken mehr geben kann.
Wäre es nicht unbezahlbar für die Steuerzahler, solche teuren Fachexperten für die BaFin anzuwerben?
Es ist viel teurer, wenn Deutschland immer wieder große Skandale von Finanzkriminalität hat und immer wieder da Probleme unentdeckt bleiben. Ich erinnere an den Cum-Ex-Skandal und die verbundenen Cum-Cum-Geschäfte, über 32 Milliarden Euro Schaden, jetzt bei Wirecard 20 Milliarden Schaden. Diese Finanzkriminalität, die kostet sehr viel Geld.
Dazu kam aber nun heraus, dass BaFin-Mitarbeiter offenbar privat selbst mit Wirecard-Aktien spekuliert haben. Ist das eine Behörde, der man noch mehr Verantwortung geben sollte?
Nicht einfach mehr Verantwortung, weil sie bisher mit ihrer Verantwortung, die sie hat, nicht gut genug umgeht. Deswegen sagen wir, es braucht eine völlige Neuaufstellung dieser Behörde, auch mit einem Neuanfang an der Spitze. Denn jetzt so ein bisschen Detailkorrekturen reichen nicht. Zum Beispiel ist diese Behörde beim Thema Finanzkriminalität bisher völlig falsch aufgestellt. Sie hat das Prinzip der Kuschelaufsicht. Also je besser wir uns mit den beaufsichtigten Unternehmen verstehen, desto mehr wissen wir und dann können wir die auch besser beaufsichtigen. Das ist natürlich bei Kriminellen völlig der falsche Ansatz, sondern da muss man Beweise sichern, da muss man die Staatsanwaltschaft und die Polizei losschicken und aufpassen, dass man schnell genug zugreift. Und da ist das Kuscheln völlig falsch. Also auch in dieser Hinsicht braucht es da einen völlig neuen Ansatz.
Finanzminister Scholz hat ja Reformen bei der Aufsicht angekündigt. Geht er in die richtige Richtung?
Ja, da ist auch Richtiges dabei. Zum Beispiel diese private Organisation zur Bilanzprüfung, die es bisher da in Deutschland gibt. Da muss dringend was gemacht werden. Das hat nicht funktioniert. Aber was Scholz vorschlägt, geht bisher nicht weit genug. Also gerade dieses Problem, dass die Aufsichtsbehörde eben grundsätzlich den falschen Ansatz hat und überhaupt nicht in der Lage ist, Kriminalität zu bekämpfen und dass sie eine Pflicht braucht zu ermitteln und nicht einfach nur zusätzliche Kompetenzen, das ist bisher bei ihm nicht so klar vorgesehen. Und deswegen glaube ich, dass er da zu kurz springt. Er hält auch bisher an der Spitze der Aufsichtsbehörde fest, obwohl Felix Hufeld jetzt im Zuge der Aufklärung bisher mehrfach nicht ganz sauber die Öffentlichkeit und Parlament informiert hatte und deswegen für einen Neuanfang meines Erachtens nicht in Frage kommt.
Sie fordern also den Rücktritt von BaFin-Chef Hufeld?
Ja, ein Neuanfang mit derselben Hausspitze von Felix Hufeld und seiner Stellvertreterin Rögele kann nicht funktionieren. Herr Hufeld hat dem Parlament mehrfach nicht wirklich sauber Bericht erstattet jetzt, was passiert ist in seiner Behörde. Und seine Stellvertreterin Rögele hat jetzt in den letzten Skandalen, also nicht nur bei Wirecard, sondern auch bei dem Anlageskandal P&R und bei Cum-Ex eine problematische Rolle gespielt und müsste dringend ersetzt werden.
Ist denn ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, wie er nun kommt, das richtige Instrument, um das Geschehen bei Wirecard aufzuklären, das ja immerhin ziemlich komplex ist?
Ich glaube, der Untersuchungsausschuss kann funktionieren, wenn sich die Parlamentarier wirklich konzentrieren auf wenige Aspekte. Denn die Zeit ist jetzt kurz bis zum Ende der Legislaturperiode. Das ist ja gerade mal noch ein Jahr. Und da muss man immer damit rechnen, dass es dauert, bis man die Akten hat, bis die Geheimhaltungsstufe geprüft ist. Das ist schon eine große Herausforderung. Aber es gibt einige Fragen, die müssen einfach geklärt werden. Also zum Beispiel die Frage, wie es sein kann, dass über den ehemaligen Minister Guttenberg es Wirecard gelungen ist, das Kanzleramt, ja auch die Kanzlerin selbst, für sich einzuspannen. Das ist ja schon ein hochproblematischer Fall von gekauftem Einfluss. Das muss aufgeklärt werden. Aber wichtig ist eben auch, dass es nicht nur bei der Aufklärung bleibt. Ich erinnere mich, dass bei dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss eben wir zwar viel aufgeklärt haben, aber nachher die Konsequenzen nicht gezogen worden sind. Und auch aus der Bankenkrise sind die Konsequenzen nicht gezogen worden, was uns jetzt bei Wirecard wieder auf die Füße fällt. Konkretes Beispiel, dass die Wirtschaftsprüfer nicht sauber arbeiten, weil sie einen Interessenkonflikt haben. Das wissen wir seit der Bankenkrise spätestens. Aber die Wirtschaftsprüfer haben es geschafft, die Reformen auszubremsen. Und deswegen fällt uns das Problem wieder erneut auf die Füße. Also Aufklärung muss zu Veränderung führen. Und ich glaube, dass die Gesellschaft da die Parlamentarier nicht allein lassen darf, sondern dass es da öffentlichen Druck braucht. Wir werden das versuchen, auch selber als Organisation mit zu unterstützen, damit wirklich diesmal die Konsequenzen gezogen werden.
Sie haben gesagt, die Zeit wird knapp für diesen Untersuchungsausschuss, weil die Legislaturperiode nicht mehr lange läuft. Warum haben denn dann Ihre Parteifreunde von den Grünen so lange gewartet, bis sie nun endlich einem Untersuchungsausschuss zustimmten?
Das müssen Sie meine ehemaligen Kollegen im Bundestag fragen, wie sie das gemacht haben. Ich habe es so verstanden, dass der Versuch war, zunächst sehr viel vor dem Untersuchungsausschuss herauszufinden, um dann auch zu wissen, auf was kann sich ein Untersuchungsausschuss konzentrieren. Meine Erfahrung ist, dass man im Untersuchungsausschuss sehr klare Schwerpunkte setzen muss und dabei auch berücksichtigen muss, was alles der Geheimhaltung unterliegt. Denn mit Akten, die der Geheimhaltung unterliegen, können sie eben öffentlich dann wenig anfangen. Und dann ist es sehr schwierig, Druck aufzubauen. Entscheidend wird jetzt sein, dass die Oppositionsfraktionen gut zusammenarbeiten und eben genau auch Schwerpunkte auf wenige Themen setzen, wo sie wirklich was erreichen können. Sonst könnte das drohen, dass da zwar sehr viele Akten gelesen werden, aber nachher nicht wirklich Konsequenzen daraus folgen.
Wie groß ist die Gefahr, dass Sachaufklärung doch Nebensache wird, da die Opposition der Versuchung nicht widerstehen kann, den als Kanzlerkandidaten im Wahlkampf befindlichen Finanzminister Scholz um jeden Preis zu schwächen, egal ob Sachargument oder nicht?
Ich kann nur davor warnen, den Untersuchungsausschuss jetzt als Wahlkampfinstrument zu verwenden. Man sieht das ja schon in dem Ping-Pong auch zwischen den Vertretern der Großen Koalition, dass da nur die Verantwortlichkeiten hin und her geschoben werden. Damit ist niemandem gedient. Und ich glaube, die vielen Menschen, die jetzt geschädigt worden sind bei Wirecard, haben einen Anspruch darauf, dass hier Sacharbeit geleistet wird und nicht nur Parteienspiel. Und dass es dann auch Konsequenzen geben kann, persönlicher Art, dass Leute auch zur Verantwortung gezogen werden, das ist das Wesen der Demokratie. Aber das darf nicht am Anfang stehen und das darf nicht das Ziel sein, sondern man muss ergebnisoffen rangehen.
Gerhard Schick war das, Vorstand des gemeinnützigen Vereins Bürgerbewegung Finanzwende. Vor einigen Jahren war er noch Finanzexperte der Grünen im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Zahl der registrierten Arbeitssuchenden hier in Deutschland ist im August leicht gestiegen. 2,955 Millionen Menschen waren bei den Arbeitsagenturen arbeitslos gemeldet, rund 45.000 mehr als im Juli. Dieses Wachstum entspricht dem normalen saisonalen Anstieg um diese Jahreszeit. Der Arbeitsmarkt hat sich also offenbar nach dem Corona-Schock etwas gefangen. Das wiederum hilft der heutigen Argumentation von Wirtschaftsminister Altmaier. Er sieht die Wirtschaft nämlich wieder im Aufwärtstrend. Kai Küstner.
Um den Zustand der deutschen Wirtschaft in Corona-Zeiten zu veranschaulichen, ist aus Sicht des zuständigen Ministers Peter Altmaier noch nicht einmal ein ganzes Wort vonnöten. Ein Buchstabe tut es auch.
Wir können insgesamt feststellen, dass wir es mit einer V-förmigen Entwicklung jedenfalls bisher zu tun haben.
Das V also, ein Strich, der ziemlich steil nach unten abfällt, ergänzt von einem zweiten, der ebenso steil wieder nach oben führt. Dieses V also steht nach Ansicht des CDU-Politikers sinnbildlich für das, was die deutsche Wirtschaft gerade durchmacht.
nämlich einen leider starken Einbruch aufgrund der Wucht der Ereignisse, aber auch einen sehr schnellen, unerwartet schnellen Wiederaufstieg. Und das zeigt, dass die deutsche Wirtschaft vor Beginn der Pandemie in einer guten Verfassung war.
So korrigierte der Bundeswirtschaftsminister seine Konjunkturprognose nun nach oben. War man bislang von einem Rückgang des Wachstums um 6,3% in diesem Jahr ausgegangen, rechnet man nun nur noch mit einem Schrumpfen um 5,8%. Zwar immer noch der größte Einbruch der Nachkriegszeit, aber nicht mehr weit weg vom bisherigen Tiefstwert zu Zeiten der Finanzkrise 2009. Dazu passt, dass sich nach Ansicht der Bundesregierung auch der Arbeitsmarkt langsam stabilisiert, wie es Arbeitsminister Hubertus Heil ausdrückt.
Im Vergleich zu anderen vergleichbaren Nationen, vor allen Dingen Industrienationen, schlägt sich Deutschland am Arbeitsmarkt nach wie vor sehr robust und wacker.
Trotz eines leichten Anstiegs im August, den der SPD-Politiker vor allem auf die Ferienzeit zurückführt, bleibt die Zahl der Erwerbslosen unterhalb der 3-Millionen-Marke. Doch Hubertus Heil warnt mit Blick auf Herbst und Winter auch vor allerlei Unwägbarkeiten, nicht nur die Zahl der Corona-Infektionen betreffend.
Zum Beispiel die Frage, wie die amerikanische Präsidentschaftswahl ausgeht. Oder wie der Brexit gestaltet wird.
Nach wie vor wichtigstes Werkzeug der Bundesregierung im Kampf gegen Job- und Vertrauensverlust, die Kurzarbeit. Die GroKo-Spitzen hatten sich auf eine Verlängerung des Kurzarbeitergelds von 12 auf 24 Monate geeinigt. Minister Heil kündigte nun an, dass ein entsprechender Gesetzentwurf wohl Mitte September, also am 16.09. im Kabinett behandelt werde. Nach einem historischen Rekordwert von 6,7 Millionen im Mai ist die Zahl der Kurzarbeiter im Juni auf weniger als 5,4 Millionen zurückgegangen.
Richtig ist, die Talsohle ist durchschritten.
Diagnostiziert Wirtschaftsminister Altmaier mit Blick auf die Konjunktur. Von Brücken, die man mit Hilfe der Kurzarbeit gebaut habe, spricht ähnlich bildhaft dessen SPD-Kabinettskollege Hubertus Heil. Dass die Corona-Krise noch nicht vorbei ist, wissen beide aber dabei sehr genau. Und sie wissen auch, wenn der Buchstabe V wirklich als Sinnbild für den rasanten Ab- und Wiederaufstieg der deutschen Konjunktur dienen kann, dann ist der aufsteigende Schrägstrich noch viel zu kurz, um für echte Entspannung zu sorgen.
Kai Küstner und damit ins Ausland. Vor 1,5 Wochen schoss ein US-Polizist in der Stadt Kenosha in Wisconsin den Afroamerikaner Jacob Blake unter ungeklärten Umständen in den Rücken. Anschließend entluden sich über Tage hinweg Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ein mutmaßlicher Anhänger von US-Präsident Trump erschoss bei den Protesten 2 Menschen in Notwehr, wie sein Anwalt sagt. US-Präsident Trump schloss sich dieser Argumentation an. Er besucht zur Stunde Kenosha gegen den Rat des Bürgermeisters und des Gouverneurs. Thilo Kössler ist unser Korrespondent, beobachtet das Geschehen. Herr Kössler, was hat sich der Präsident angeschaut? Wie hat er sich geäußert?
Donald Trump, Frau Engels, hat sich in einem Viertel von Kenosha ein Geschäft angesehen, das während der Unruhen in Flammen aufgegangen war. Insgesamt sind 25 Geschäfte dort beschädigt worden. Und er hat sich mit Vertretern der lokalen Polizeibehörden getroffen und mit einigen örtlichen Unternehmern. Das war als Roundtable-Gespräch angekündigt worden. Tatsächlich war es dann doch eine Veranstaltung, in dem Donald Trump seine Haltung gegenüber den Protesten deutlich gemacht hat. Er hat bestritten, dass es überhaupt friedlichen Protest gegen die Polizeigewalt gab. Er hat die Demonstrationen als inländischen Terrorismus bezeichnet.
These are not acts of peaceful protest, but really domestic terror.
Er hat die Demonstranten pauschal bezeichnet als Plünderer, als Brandstifter, als Anarchisten. Und er ist dann gefragt worden, Herr Präsident, aber das ist nur die eine Seite der Debatte. Es gibt auf der anderen Seite, gibt es eben die Polizeigewalt, es gibt systemischen Rassismus. Das streitet Donald Trump ab. Er hat die Frage zurückgewiesen mit den Worten, Sie müssen die Frage anders fokussieren.
You have some really bad people too. You have anarchists and you have the looters and you have the rioters. You have all types. You have agitators. And that's what you should be focusing on with your question.
Das war genau die Befürchtung, Frau Engels, die der Bürgermeister hatte von Kenosha und auch die der Gouverneur von Wisconsin hatte, dass Donald Trump hier noch Öl ins Feuer gießen würde in dieser ohnehin schon angespannten Atmosphäre. Beide haben sich bei dieser Veranstaltung nicht sehen lassen.
Und wie ist nun die Stimmung in Kenosha?
Die ist äußerst gespannt. Hier stehen sich wie in einem Mikrokosmos beide Seiten gegenüber. Auf der einen Seite die Trump-Anhänger mit ihren roten Mega-Cappies, Make America Great Again, und mit ihren Donald Trump 2020-Plakaten. Auf der anderen Seite stehen die Demonstranten mit Black Lives Matter-Schildern und mit T-Shirts. An manchen Stellen kam es zu direkten Konfrontationen. Da standen sich beide Seiten gegenüber. Beide Seiten haben sich gegenseitig provoziert. Es kam wohl an einigen Stellen auch zu Rempeleien. Es wird im Lauf des Abends noch mit weiteren Demonstrationen gerechnet.
Was treibt Donald Trump, gegen Rat von Bürgermeister und Gouverneur anzureisen?
Ja, Donald Trump hat eine einfache Botschaft, die er in diesem Wahlkampf ein ums andere Mal wiederholt. Es geht ihm natürlich darum, auch von der Misere der Corona-Krise abzulenken. Aber er hat mit Kenosha eine Stadt gefunden, an der er exemplarisch seine Behauptung festmacht, dass demokratische Bürgermeister die innere Sicherheit nicht im Griff haben und viel zu lax mit den Demonstranten umgehen. Aber das muss man, glaube ich, einordnen. Die Lage ist am Wochenende eskaliert, als bis an die Zähne bewaffnete Trump-Anhänger und rechtsextreme Milizen mit etwa 2000 Trucks in die Innenstadt von Kenosha geradezu eingefallen sind und die Stadt förmlich überrollt haben. Da kam es dann auch zu der immer noch ungeklärten Schießerei mit einem Toten. Die Botschaft von Donald Trump ist nicht das Thema des systemischen Rassismus, der Polizeigewalt ist relevant, sondern eben das Thema, dass mehr Polizei gebraucht wird, dass die Polizei härter durchgreifen muss. Und das ist Teil des Problems, das muss man eigentlich einfach deutlich sagen. Donald Trump verteidigt die Milizen als großartige Patrioten, aber er zeigt auf der anderen Seite überhaupt kein Mitgefühl für die Opfer der Polizeigewalt, für die Opfer rassistischer Übergriffe. Und das ist natürlich nicht dazu angetan, insgesamt die Lage dort, aber auch im ganzen Land zu beruhigen oder die Situation zu befrieden.
Parallel zum Geschehen in Wisconsin wird nun aus Los Angeles, also aus Kalifornien, gemeldet, dass dort ein Beamter einen schwarzen Radfahrer erschossen habe, der eine Pistole bei sich trug. Was ist dazu bekannt?
Ja, es gibt ein weiteres Todesopfer, dieses Mal, Sie haben es richtig gesagt, in Los Angeles, wieder ein Afroamerikaner, wieder waren es weiße Polizisten, wieder gibt es dort Proteste und Demonstrationen. Noch ist nicht ganz klar, was passiert ist. Der Mann war wohl auf einem Fahrrad unterwegs, sollte von der Polizei kontrolliert werden, ist weggelaufen, hat angeblich einen Polizisten geschlagen und hatte ein Bündel Kleider, das er dabei hatte, weggeworfen. Und dabei kam eine Waffe zwischen den Kleidern zum Vorschein, die der Mann nicht auf die Polizisten gerichtet hatte, ganz offensichtlich. Die Polizisten haben sofort geschossen und der 29-Jährige starb noch am Ort des Geschehens. Das alles macht deutlich, wie angespannt die Atmosphäre in diesem Land ist, Frau Engels.
Vielen Dank für diese Informationen direkt aus den USA. Vielen Dank an Thilo Kössler. Deutschlandfunk 23.32 Uhr, nun aktuelle Kurzberichte. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst haben begonnen. Oliver Schosch.
Zum Auftakt der ersten Tarifverhandlungsrunde im Potsdamer Kongresshotel machten die Verhandlungspartner deutlich, wie zäh die Gespräche verlaufen könnten. Der Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber, Ulrich Mädke, sagte, die Forderungen der Gewerkschaften seien überzogen und nicht zielführend. Die Kommunen könnten sich in der Corona-Krise keine zusätzlichen 6 Milliarden Euro leisten. Allerdings fordere er auch keine Nullrunde, denn das sei in der Tat unanständig, so Mädke. Verdi-Chef Frank Wernicke bekräftigte seine Forderung nach 4,8% mehr Lohn für die rund 2,4 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen. Sie hätten in der Corona-Krise Besonderes geleistet und wenn Deutschland wirtschaftlich wieder in Schwung kommen wolle, müssten auch die Löhne steigen, so Wernicke. Der Verhandlungsführer des Bundes, Innenminister Horst Seehofer, forderte Besonnenheit und Klugheit von allen Seiten. Die Bevölkerung wolle keine Streiks und erwarte, dass man sich in Gesprächen einig werde, so Seehofer.
Im Bergisch-Gladbacher Komplex um massenhafte sexualisierte Gewalt gegen Kinder haben Polizei und Staatsanwaltschaft bundesweit Wohnungen durchsucht. Jochen Hilgers.
Die Polizei spricht davon, dass vielerorts Spezialeinheiten im Einsatz gewesen seien. Es habe unter den Tatverdächtigen 4 Leichtverletzte gegeben. Das lässt auf Widerstandshandlungen schließen. Laut Polizei wurden umfangreiche Beweismaterialien sichergestellt. Die Auswertung sei bereits im Gange. Die Durchsuchungen an sich seien aber noch nicht abgeschlossen. Details zu dem bundesweiten Einsatz sollen morgen auf einer Pressekonferenz im Kölner Polizeipräsidium veröffentlicht werden. Der bundesweite Einsatz kommt für Beobachter nicht überraschend. Die Ermittlungsgruppe ist personell mit 137 Beamten immer noch stark besetzt. Offenbar hatten die Ermittler viele Beweise in den vergangenen Monaten gesichert, um jetzt in einer konzertierten Aktion zuzuschlagen. Seit Oktober ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen bisher rund 180 namentlich Beschuldigte eines Netzwerks, das mit der Festnahme eines 43-jährigen Bergisch-Gladbachers aufgeflogen war. Der 43-Jährige steht zurzeit in Köln vor Gericht.
Nach längerer Verzögerung kann der neue deutsche Botschafter in Polen seinen Dienst antreten, Jan Palukat.
Neuer deutscher Botschafter wird Arndt Freitag von Loringhofen, ein deutscher Spitzendiplomat, früherer Vizechef des Bundesnachrichtendienstes und zeitweise Geheimdienstkoordinator bei der NATO. In Polen war teilweise mit Empörung darauf hingewiesen worden, dass der Vater des Diplomaten bis in die letzten Kriegstage als Adjutant beim Generalstab im sogenannten Führerbunker gearbeitet hatte. Er bereitete die tägliche militärische Lagebesprechung mit Adolf Hitler vor. Die Entsendung eines Mannes mit derartigem Familienhintergrund ausgerechnet nach Polen sei eine Provokation, hatte es in Pressekommentaren geheißen. Bis zuletzt war unklar geblieben, ob und wann Polen grünes Licht zu der Personalie geben würde, das sogenannte Agrément. Nun bestätigte ein Spitzenbeamter des polnischen Außenministeriums, dass der designierte deutsche Botschafter in Polen sein Amt antreten kann. Vorausgegangen seien eine Reihe von Gesprächen mit von Loringhoven. Dabei habe sich gezeigt, dass der Deutsche bereit sei, sich zur Verteidigung der historischen Wahrheit einzusetzen und zur Vertiefung des Wissens über den Zweiten Weltkrieg. Rein zeitlich korreliert das Geschehen mit dem Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs, dem nahezu zeitgleichen Beschuss der Westerplatte durch deutsche Truppen sowie der Bombardierung der südpolnischen Kleinstadt Wehrlun in der Nacht zum 1. September 1939.
Der französische Präsident Macron ist zum zweiten Mal nach der Explosionskatastrophe von Beirut in den Libanon gereist und hat Bedingungen für Hilfe genannt. Anne Almeling.
Wörtlich sagte er, es gibt keinen Blankoscheck. Führende libanesische Politiker hätten sich darauf geeinigt, innerhalb der nächsten 2 Wochen eine Expertenregierung zu bilden. Er erwarte, dass die Regierung innerhalb von 2 Monaten damit beginne, Reformen umzusetzen, sagte Macron bei einer Pressekonferenz. Notwendig seien etwa Reformen im Energiesektor, im Bankenwesen und in der Justiz. Sollten die erforderlichen Maßnahmen nicht innerhalb dieses Zeitraums umgesetzt werden, würde die internationale Hilfe zurückgehalten, erklärte der französische Präsident. Für einen wirklichen Wandel seien die nächsten 3 Monate entscheidend. Macron schlug außerdem eine weitere internationale Geberkonferenz vor, die unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen im Oktober in Paris stattfinden könne. Seit Monaten erlebt der Libanon eine der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie und die Explosion im Hafen von Beirut haben die Lage weiter verschärft. Große Teile der Bevölkerung sind in die Armut abgerutscht. Dem Land droht ein Staatsbankrott.
Die Gläubiger der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof haben dem vorliegenden Sanierungsplan zugestimmt. Denise Friese.
Die Gläubiger haben dafür heute in Essen auf einen Großteil ihrer Forderungen von über 2 Milliarden Euro verzichtet. Das Management hat angekündigt, die Warenhäuser vor allem besser mit dem Online-Geschäft zu verbinden, die Filialen zu modernisieren und auf die Beratung durch die Beschäftigten zu setzen. Der Plan sieht auch harte Einschnitte bei Mitarbeitern und Filialen vor. Verdi geht davon aus, dass 5.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren und Ende Oktober werden bundesweit 46 Filialen geschlossen. Darunter in Hamburg, Hannover, Düsseldorf und München. In Zukunft wollen die Beschäftigten mehr in die Entscheidungen des Managements einbezogen werden, zum Beispiel dabei, welches Sortiment an bestimmten Standorten angeboten wird. Die Zustimmung der Gläubiger galt als sicher, ansonsten hätte Karstadt Kaufhof komplett geschlossen werden müssen.
Auch beim Autozulieferer Continental drohen Jobverluste, meldet Konrad Busen in seinem Börsenbericht aus Frankfurt am Main.
Keine Krise der vergangenen 70 Jahre war größer und schärfer. So klingt es aus Hannover, aus der Firmenzentrale von Continental. Der Industriekonzern, der nicht nur Reifen herstellt, sondern alles Mögliche an hochentwickelten Produkten, vor allem für die Autoindustrie, kündigt Stellenstreichungen an von bis zu 30.000 Jobs. Das wären nochmal 10.000 mehr als die bisher eingeplanten Stellenstreichungen. Ärger mit den Gewerkschaften ist wahrscheinlich. Bei den Anlegern weckt die Ankündigung neue Sorge, wie es mit Conti weitergeht. Die Aktie verliert rund 2,5%. Der deutsche Aktienindex kann an diesem Dienstag etwas zulegen auf 12.974 Punkte. Zu den guten Nachrichten des Tages gehört, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland nur leicht gestiegen ist. Es steigt auch die Zahl der offenen Stellen. Und ein Börsengang dürfte bald in Frankfurt passieren, und zwar von Knaus Tabbert, dem Hersteller von Wohnmobilen. In den letzten 7 Jahren hat Knaus Tabbert die Produktion verdoppelt auf jetzt 26.000 Fahrzeuge pro Jahr. Trotzdem sagt der Firmenchef, man fahre dem boomenden Markt ständig hinterher. Am Boomen ist auch das Geschäft mit Videokonferenzen. Der Anbieter Zoom hat die Zahl der Kunden durch Corona um 458% gesteigert im Vergleich zum 2. Quartal des letzten Jahres. Die Aktie steigt daraufhin um mehr als 40% in die Höhe, allein an diesem Dienstag.
Konrad Busen mit dem Börsenbericht. Und in New York verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,76% auf 28.645 Punkte. Soweit unsere Kurzberichte. Nachdem bei den Protesten gegen die Corona-Politik der Bundesregierung am Wochenende in Berlin mehrere hundert Menschen mit Reichsflaggen die Treppen des Parlaments gestürmten, hat sich heute Verfassungsschutzpräsident Haldenwang zu Wort gemeldet. Er sehe, Zitat, eine starke rechtsextremistische Komponente, die aggressiv und gewalttätig durch Störaktionen auftrat, so Haldenwang gegenüber der deutschen Presseagentur. Weitere Stimmen zum Geschehen vom Wochenende hat Stefan Dietjen gesammelt.
Nachbetrachtungen, Rätselraten und politische Konsequenzen auf allen Ebenen prägen nach wie vor die Diskussion um die Corona-Proteste vom Wochenende. Innenpolitiker verschiedener Parteien im Bundestag sprachen sich gegen vereinzelte Forderungen nach Verschärfung des Versammlungsrechts aus. Das geltende Recht biete genügend Möglichkeiten, gegen Verstöße vorzugehen, sagte auch der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium Günther Krings von der CDU. Versäumnisse und Anlass zur Selbstkritik sah auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gestern Abend, vor allem im Bereich der polizeilichen Einsatztaktik.
Das müssen wir anders koordinieren, das müssen wir in Zukunft besser sichern. Das ist auch gar nicht Aufgabe des Bundestages. Die Polizei ist für den Innenraum zuständig, wir für außen. Und das muss trotz so eines Demonstrationsgeschehens mit vielen Orten in der Stadt, wo die Polizei dann präsent ist, mit über 3000 Kräften, muss das trotzdem natürlich anders gesichert werden. In Zukunft gar keine Frage.
In Berlin sollen allerdings künftig auch strengere Auflagen für Demonstrationen gelten. Der Senat beschloss eine generelle Pflicht zum Tragen von Masken bei Demonstrationen mit mehr als 100 Teilnehmern. Scharfe Verurteilungen gab es auch wieder mit Blick auf die Beteiligung von Rechtsextremisten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern an der Demonstration. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, verwies auf antisemitische Tendenzen. Die evangelische Bischöfin von Hamburg, Kirsten Fehrs, rief zu Widerstand auf. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, geht davon aus, dass sich der Einfluss von Rechtsextremisten auf die Protestbewegung verstärken werde.
Diskussion ist nicht nur erlaubt, sondern in der freiheitlichen Demokratie sogar ausdrücklich erwünscht,
versicherte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern im ZDF. Der CDU-Politiker wies darauf hin, dass auch auf den Bildern von Demonstranten auf den Treppen des Reichstagsgebäudes nicht nur Reichsflaggen zu sehen waren, sondern neben weiteren Flaggen auch die Regenbogenfahne, das Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung.
Da fragst du dich schon, was ist eigentlich los? Mit manchen jedenfalls, dass da auf einmal solche Bewegungen sich gemein machen und irgendwie was Gemeinsames finden.
Die Heterogenität der Protestbewegung, die offene Rechtsextremisten, Esoteriker, Impfgegner, libertäre Linke sowie Putin- und Trump-Verehrer vereinte, gibt Rätsel auf.
Das Ganze hat auch etwas von einer Farce,
meinte am Morgen im Deutschlandfunk der parteilose Abgeordnete im Sächsischen Landtag Frank Richter. Der Theologe und ehemalige Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung hatte sich durch seine frühen Bemühungen um einen Dialog mit Anhängern der Pegida-Bewegung einen Namen gemacht. Zu den Bildern von triumphierenden Demonstranten unter dem Westgiebel des Reichstagsgebäudes meinte Richter:
Es ist doch erkennbar, dass solche Bilder produziert werden sollen, um uns alle in eine helle Aufregung zu versetzen. Ich will die Gefahr nicht bagatellisieren. Aber ich glaube, wir sollten sie auch nicht dramatisieren.
Es sei eine Minderheit, die sich offen gegen Demokratie und Rechtsstaat stelle, sagte Richter und fügte hinzu:
Mehr sind es nicht. Die sind jedenfalls nicht das Volk.
Stefan Dietjen berichtete. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut heute binnen 24 Stunden 1218 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen steigt hierzulande derzeit also nicht rasant, sondern hält ungefähr das Niveau der vergangenen Tage. In anderen EU-Staaten steigen dagegen die Infektionszahlen an. Ungarn verhängte deshalb heute eine Einreisesperre für EU-Bürger. Zum Unwillen der EU-Kommission, meldet Peter Kapern.
Aus Sicht der EU-Kommission ist die jüngste Grenzschließung Ungarns so etwas wie ein Paradebeispiel dafür, was in der EU in Sachen Corona-Politik falsch läuft. Ohne jegliche Koordinierung oder Kommunikation hat die ungarische Regierung verfügt, dass Ausländer von heute an nicht mehr in das Land einreisen dürfen. Und zwar mit der Begründung, dass es sich bei den in Ungarn ansteigenden Corona-Infektionszahlen um Fälle handelt, die aus dem Ausland eingeschleppt worden seien. Ein ungarisches Regierungsmitglied hat es unter Bezugnahme auf geltende Risikogebietsklassifizierungen so auf den Punkt gebracht. Ungarn ist grün, Der Rest Europas ist rot. Zitat Ende. Das ungarische Einreiseverbot für Ausländer kennt allerdings auch Ausnahmen, etwa für Lkw-Fahrer, was den Warenverkehr über die Grenze sicherstellen soll. Eine Ausnahme gibt es auch für die Teilnahme an Sportveranstaltungen. Am 24. September soll in Budapest nämlich das Finale des UEFA Supercups zwischen Sevilla und Bayern München ausgetragen werden, mit mehr als 20.000 Zuschauern im Stadion. Im Laufe des Tages wurde allerdings deutlich, dass auch Bürger aus Polen, Tschechien und der Slowakei weiter ungehindert nach Ungarn einreisen dürfen, anders etwa als Österreicher oder Deutsche. Und das ist der Punkt, an dem bei der EU-Kommission die Alarmglocken schrillen. Kommissionssprecher Christian Wiegand.
There seems to be clear indications for discrimination between EU citizens of different nationality. This is something that may not happen under EU free movement rules.
Es gebe klare Hinweise auf eine Diskriminierung von EU-Bürgern wegen ihrer Nationalität. Und das, so der Kommissionssprecher, widerspreche den Regeln für die Bewegungsfreiheit auf dem Binnenmarkt. Die Brüsseler Behörde hat deshalb einen Brief nach Budapest geschickt und um Erklärungen gebeten. Die ungarische Grenzschließung ist das krasseste Beispiel für die jüngste Entwicklung in Sachen Corona-Politik. Vor dem Hintergrund wieder ansteigender Infektionszahlen handeln die Mitgliedstaaten wieder zunehmend unkoordiniert. Innerhalb der EU gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen eines Risikogebiets. Genauso unterschiedlich sind die Bestimmungen darüber, welche Auflagen Einreisenden aus diesen Risikogebieten gemacht werden. Das will die EU-Kommission ändern. Ihr geht es, so Kommissionssprecher Wiegand, um drei Punkte.
Common criteria to determine the epidemiological risks, a common color coding system on risk areas. And a common approach on measures when returning from travel.
Um gemeinsame Kriterien zur Bewertung der epidemiologischen Risiken, um ein einheitliches Farbsystem für Risikogebiete und um einheitliche Maßnahmen für Reiserückkehrer. Ähnliche Ziele verfolgt die deutsche Ratspräsidentschaft. Der deutsche EU-Botschafter wird seinen Amtskollegen morgen einen 5-Punkte-Plan zur Koordinierung der Politik in der Corona-Krise vorlegen.
Aus Brüssel, Peter Kapern. Es war keine harmonische Pressekonferenz zwischen Bundesaußenminister Maas und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Berlin. Wang Yi drohte dem EU-Land Tschechien mit Konsequenzen. Anlass war die Reise des tschechischen Senatspräsidenten nach Taiwan. Peking erkennt die Souveränität Taiwans bekanntlich nicht an. Maas hielt dagegen und Klaus Remme zeichnet den ganzen Tag nach.
Der Gast aus Peking wurde am Stadtrand in der Villa Borsig empfangen, während die Außenminister dort miteinander sprachen, forderten Nichtregierungsorganisationen, aber auch Bundestagsabgeordnete wie Güde Jensen, die Vorsitzende im Menschenrechtsausschuss des Bundestags, eine klare Haltung der Bundesregierung. Ihre Liste der Vorwürfe gegen Peking ist lang. Der Druck auf die Demokratiebewegung in Hongkong und die Misshandlung und Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang sind da nur zwei Aspekte. In der Pressekonferenz traf Heiko Maas eine neue Tonlage.
Ich versuche zurzeit allen meinen Gesprächspartnern, sowohl diejenigen, die mich besuchen, als auch diejenigen, die ich besuche, deutlich zu machen, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass Europa in Zukunft seine Interessen souveräner und selbstbewusster vertritt. Wir werden es nicht zulassen, dass wir zum Spielball einer Großmächtekonkurrenz zwischen den USA, Russland und China werden. Und wir wollen dies im Dialog mit allen tun.
Stärkere europäische Souveränität, die soll es richten. Man werde sich auch außerhalb der EU für die eigenen Werte einsetzen, in allen Himmelsrichtungen, so der Bundesaußenminister wörtlich. Im Streitfall Hongkong klingt das so.
Wir wollen, dass das Prinzip ein Land, zwei Systeme in vollem Umfang angewandt werden kann und die im Basic Law garantierten Rechte geachtet werden. Und wir sind uns in der Europäischen Union einig, dass das unser Maßstab auch für die Entwicklung in Hongkong bleibt.
Der chinesische Außenminister sprach viel von guten Beziehungen zu Europa und von Multilateralismus. Journalisten konfrontierten ihn vor Kameras und Mikrofonen mit den erwähnten Grundrechtsverletzungen. Wang verbat sich hier durch seine Übersetzerin jegliche Einmischung.
Egal, ob ja Hongkong oder Xinjiang. Beides fällt dann unter die Kategorie interne Angelegenheit. Wir wollen ja da keine fremde Einmischung in die chinesische Gesellschaft. Ebenso wie wir uns auch nicht herumkommandieren über Dinge in anderen Staaten.
Auch der aktuelle Streit rund um den Besuch des tschechischen Senatspräsidenten Vystrčil in Taiwan kam zur Sprache. Peking betrachtet den Besuch der ranghohen tschechischen Delegation als Verletzung seiner Souveränität. Wang hat hatte Vistrici gedroht, für diese Reise werde er einen hohen Preis zahlen. Das Ganze sei ein Affront, eine öffentliche Herausforderung, so Wang heute in Berlin.
Daher haben wir diesem tschechischen Senatspräsidenten dort gesagt, sie überschreiten gestern die rote Linie. China muss seine Souveränität verteidigen. Das ist die Pflicht des chinesischen Außenministers.
Heiko Maas hielt dagegen. Er habe gestern noch Kontakt zu seinem tschechischen Amtskollegen gehabt und volle Solidarität versichert.
Wie Sie wissen, handeln wir als Europäer in der Außen- und Sicherheitspolitik in engem Schulterschluss. Und wir begegnen unseren internationalen Partnern mit Respekt. Und wir erwarten dasselbe genauso umgekehrt. Und Drohungen passen dazu nicht.
Klaus Remme berichtete. In Belarus war heute offiziell Schulbeginn nach den Sommerferien. Auch das neue Semester sollte starten, doch viele Studentinnen und Studenten gingen stattdessen auf die Straße, um erneut gegen Staatschef Lukaschenko und dessen mutmaßlichen Wahlbetrug zu protestieren. Marta Wilczynski berichtet über den Marsch der Jugend.
Das akademische Jahr begann für sie nicht im Hörsaal, sondern auf der Straße. Mehrere hundert Studierende folgten in der belarussischen Hauptstadt Minsk dem Aufruf der Opposition zum heutigen Generalstreik. Weiß-rot-weiße Fahnen schwenkend riefen sie: Wir haben keine Angst. Wir zeigen einfach, dass wir da sind. Die Studierenden sind mit dem Volk. Wir unterstützen die Streiks heute am 1. September. Ich habe keine Angst vor Exmatrikulation oder anderen möglichen Repressionen im Zusammenhang mit meinem Studium. Mir ist wichtig, was mit unserem Land passiert. Wir haben etwas, wofür wir kämpfen. Wenn wir dafür festgenommen werden, dann ist es uns das wert. Wir tun nichts Rechtswidriges. Festnahmen gab es auch heute wieder. In den Straßen kam es zu regelrechten Verfolgungsjagden zwischen den Studierenden und OMON-Spezialeinheiten. Aber auch Einzelpersonen fernab der großen Protestzüge wurden von Männern in Zivil auf der Straße festgenommen. Die Protestierenden nennen sie Tichari, die Stillen. Es sei für alle an der Zeit, wieder zur Arbeit zurückzukehren, erklärte Staatschef Lukaschenko bei seinem Besuch in der Stadt Baranovici, wo er in einer Berufsschule feierlich das neue Schuljahr eröffnete. Ich bemühe mich nur um eines. Ich möchte das schützen, was wir seit einem Vierteljahrhundert mit unseren eigenen Händen erschaffen. Wir haben dieses Land aus den Ruinen gezogen. Hinter mir stehen Tausende und Millionen Menschen. Ich weiß, wenn die an die Macht kommen, werden sie alles in Stücke reißen und anfangen, diese Menschen und ihre Kinder zu schlachten. Während Lukaschenko heute verbal erneut einen Bürgerkrieg heraufbeschwor, arbeitet die Opposition an politischen Lösungen. Als Weg zu einer solchen Lösung kündigte Maria Kolesnikova, eine der beiden Mitstreiterinnen von Oppositionsführerin Svetlana Tihanovskaya, bereits gestern an, eine neue Partei zu gründen, mit dem Namen Vmistie, gemeinsam. Ohne Tihanovskaya, dafür aber mit Viktor Babarika, dessen Wahlstab Kolesnikova geleitet hatte, bevor er im Juni wegen angeblicher Geldwäsche und Betrugs verhaftet wurde und deswegen nicht zur Wahl antreten konnte. Tihanovskaya bezeichnete in einem schriftlichen Statement die Parteigründung als positiv, wies aber deutlich darauf hin, dass es weiterhin die oberste Priorität der Oppositionsbewegung bleiben müsse, für faire und freie Neuwahlen im Land zu sorgen.
Marta Wilczynski berichtete, und am Abend kam es zu weiteren Demonstrationen in der belarussischen Hauptstadt Minsk. Der Nachrichtendienst Telegram zeigte Bilder von mehreren hundert Frauen, die an einem Protestmarsch teilnehmen. Und wir kommen zur Presseschau. Zusammengestellt von Ingrid Tamm, gelesen von Martin Schaller.
Viele Kommentare der morgigen Zeitungen beschäftigen sich mit dem Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Wirecard-Skandals. So schreibt die Rheinpfalz aus Ludwigshafen: Allzu viele, allzu gewichtige Fragen sind unbeantwortet. Der Skandal hat längst eine Dimension erreicht, die eine politische Aufarbeitung erfordert. Gut, dass die Oppositionsparteien einen Untersuchungsausschuss einsetzen wollen. Der Münchner Merkur ist empört. Grenzenlose Naivität ist das Mindeste, was man der Regierung vorwerfen muss. Vielleicht aber auch grobe Fahrlässigkeit oder mehr. Dem Finanzplatz Deutschland und hunderttausenden Anlegern ist massiver Schaden zugefügt worden. Grundsätzliche Fragen müssten geklärt werden, fordert der Kölner Stadtanzeiger. Wann und warum setzt sich die Regierung für einzelne Unternehmen ein? Wer bekommt Zugang zu Ministerien oder zum Kanzleramt? Warum können Ex-Politiker oder frühere Beamte ihre alten Kontakte nutzen, um als Türöffner zu fungieren? Das alles muss aufgearbeitet werden, weil nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Politik neue Regeln notwendig sind. Mehr Transparenz und mehr Kontrolle. In der neuen Osnabrücker Zeitung ist zu lesen: Bislang konnte nicht aufgeklärt werden, warum frühen Berichten über Unstimmigkeiten zum Trotz die staatliche Kontrolle versagte und Wirecard erfolgreich Lobbyismus auf höchster Ebene betreiben konnte. Die Nürnberger Nachrichten resümieren: Auch in Deutschland braucht es dringend ein Lobbyregister, wie es das bei der EU gibt, auch wenn es schärfer sein sollte. Kommentiert wird auch die jüngste Konjunkturprognose der Bundesregierung und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg notiert dazu: Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen, dass die Folgen der Corona-Krise nach wie vor deutlich zu spüren sind. Ein Weg zur Normalität scheint angesichts der aktuellen Lage noch weit entfernt. Und die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle plädiert, die Bundesregierung müsse den Mut aufbringen, noch einmal nachzulegen, wenn es wieder kritischer wird. Zu den geeigneten Instrumenten sollte eine spürbare Aufstockung des Kurzarbeitergeldes gehören. Zur Konjunkturprognose von Bundeswirtschaftsminister Altmaier heißt es in der Südwestpresse aus Ulm: Ob das Minus in diesem Jahr 6,3 oder nur 5,8% beträgt, scheint nicht so viel Unterschied zu machen. Viel wichtiger ist, dass sich die Stimmung in zahlreichen Branchen aufhält, etwa in der Autoindustrie, wie gerade eine IFO-Umfrage zeigte. Und nun noch einen Blick in die Ludwigsburger Kreiszeitung. Um immerhin noch 5,8% könnte die Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen. Gemessen am internationalen Umfeld käme Deutschland damit trotzdem leidlich davon, was vor allem damit zu tun hat, dass Corona hierzulande weniger Verheerungen anrichten konnte als anderswo. Ein Grund dafür ist das leistungsstarke Gesundheitswesen, auch wenn es mit seinen Testkapazitäten an Grenzen stößt.
Martin Schaller mit der Presseschau, vielen Dank. Nach den Nachrichten begrüßt Sie in der Radionacht Gabi Wuttke zu einer neuen Ausgabe unseres Kulturmagazins Fazit. Ein Thema dann: Rücktritte an der Budapester Universität. Das war der Tag im Deutschlandfunk mit Silvia Engels. Am Mikrofon kommen Sie gut durch die Nacht.